ARD. Warum nur? Warum nur will ihr Sohn keinen Kontakt mehr? Den Eltern fällt es schwer, das zu verstehen. Doch sie haben keine Wahl. Schließlich ist er erwachsen. Immerhin, ab und zu schreibt er Nachrichten. Sogar aus Südeuropa kommen Ansichtskarten. Offenbar geht es ihm gut. 6 Jahre später meldet sich die Polizei bei den Eltern. Ihr Sohn ist tot. Und das schon sehr lange.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und mit Uwe Madl.
Dem Mann, der viele Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, nämlich als Moderator und Autor der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Gemeinsam erzählen wir hier wahre Geschichten und zwar von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und die können Sie alle ganz in Ruhe nochmal nachhören, kostenlos in der ARD-Audiothek.
Wer uns jetzt auf YouTube zuschaut, der kann sehen, wir kommen heute nicht aus unserem Stammstudio im Haus des Rundfunks in Berlin. Nein, wir sind heute in Potsdam, im Radiohaus, in einem etwas helleren Studio mit viel Holz. Spannend wird es trotzdem.
Heute geht es um ein Verbrechen, das über Jahre unentdeckt blieb. Auch deshalb, weil das Opfer nie als vermisst gemeldet worden war. Und beinahe wäre der mutmaßliche Täter also davongekommen und niemand hätte ihn je zur Verantwortung gezogen.
Ja, ein fast perfektes Verbrechen. Mhm. Doch dann stürzt das gut konstruierte Lügenkonstrukt des Täters in sich zusammen, auch weil die Ermittler ihm eine Falle stellen.
Kriminalist Jens Höver leitete damals die Ermittlungen der Mordkommission in Eberswalde und hat sich für uns noch einmal ganz intensiv mit diesem Fall beschäftigt. Und in dieser Folge erzählt er zum ersten Mal öffentlich, wie es gelang, diesen Täter doch noch zu überführen und vor allen Dingen, warum das so schwierig war.
Also es war schon ein sehr herausfordernder Fall, was die Ermittlung betraf, allein schon durch den Umstand, dass wir hier eine riesige Spanne hatten von mehreren Jahren zwischen Tatbegehung und als wir mit den Ermittlungen überhaupt angefangen haben.
Ja, warum sich das alles so lange hingezogen hat, das klären wir gleich. Lass uns mit dem Jahr 2015 beginnen, und zwar mit Bauarbeiten an einem Brunnen in Schönermark, einem Dorf im Norden Brandenburgs in der Uckermark. Es ist ein heißer, ein trockener Sommer, der Grundwasserstand ist sehr niedrig und das ist eine gute Gelegenheit, um dort auf einem Grundstück im Dorf einen alten Brunnen zu reinigen und instand zu setzen. Der verfällt seit Jahren, doch nun wollen ihn die Mieter des Grundstücks endlich wieder in Betrieb nehmen.
Nachdem also das letzte Wasser in diesem tiefen Brunnen abgepumpt war, macht sich einer der Mieter an die Arbeit. Er steigt selbst in den 6 Meter tiefen Brunnenschacht, ausgerüstet mit einem Eimer und einer Hake. Und er sammelt erstmal den Müll vom Grund ab. Er findet Steine, eine Schilfmatte, dann eine Decke und Kleidung.
Ja, und noch eine Schicht tiefer entdeckt er dann etwas, das alle anderen Bauarbeiten sofort stoppt. Er findet Rippenknochen und einen Unterkiefer. Und im ersten Moment denkt er, das könnten ja vielleicht die Reste eines alten Hofhundes sein, der im ungenutzten Brunnen beigesetzt wurde.
Doch er findet immer mehr Knochen und schließlich dann auch einen Schädel, der nicht nach dem eines Tieres aussieht, sondern nach einem Menschenschädel. Der Mann ruft also die Polizei. Schnell übernimmt dann die Mordkommission die Ermittlungen, obwohl am Anfang ja noch unklar ist, wie alt diese Knochen sind. Die könnten ja Jahrhunderte alt sein. Und ob überhaupt ein Verbrechen vorliegt. Vielleicht war es ja alles nur ein Unfall.
Dr. Jörg Semmler ist damals der Chef der Rechtsmedizin in Brandenburg, ein sehr anerkannter Arzt. Er untersucht die Knochen und fügt sie am Ende zu einem fast kompletten Skelett zusammen. Man sieht, der Tote ist offenbar ein junger Mann. Wann er starb, lässt sich anfangs nicht genau eingrenzen. Aber eins ist ganz sicher, es geht um ein Verbrechen. Dazu Mordermittler Jens Höver.
Was feststellbar war, war eine massive Schädelverletzung in der rechten Gesichtshälfte. Es konnte ausgeschlossen werden durch die Rechtsmedizin, dass diese Verletzung durch einen Sturz passiert ist.
Das heißt, hier gab es keinen Unfall, auch keinen Suizid. Offenbar wurde der Mann umgebracht. und dann entsorgt. Eben in diesem Brunnen, der schon seit Jahren nicht mehr in Benutzung war und sich einfach deshalb hervorragend dafür geeignet hat, nämlich als geheimes Grab.
Dr. Jörg Semmler, der Rechtsmediziner, hat dann auch eine ziemlich konkrete Vorstellung vom Tathergang und sogar von der Waffe. Alles aufgrund der massiven Schädelverletzung. Jens Hüber fasst das alles für uns zusammen.
Es wurde so interpretiert, dass es hier mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verletzung gewesen ist, die durch eine beschleunigende Kraft verursacht wurde, sprich ein Schlag ins Gesicht. Ähnliche Verletzungsbilder kennt man von Schlägen mit einer Eisenstange oder mit einem Baseballschläger. Also das war für uns dann schon eine relativ klare Orientierung. Und die Massivität der Knochenverletzung sprach dafür, dass die zu einer auch zu einer massiven Hirnverletzung geführt hat, diese Schlagbewegung. Also dass wir es hier mit einem Verletzungsbild zu tun hatten, was ohne weiteres den Tod erklären konnte.
Die Todesursache ist also eindeutig. Aber noch immer wissen die Ermittler ja nicht, wer ist dieser tote Mann eigentlich, der da so brutal erschlagen wurde.
Nur eins ist klar, vermisst hat ihn offenbar niemand.
Zur Routine in solchen Fällen gehört, dass die vermissten Fälle der letzten Jahre überprüft werden. Gibt es also einen jungen Mann, der spurlos verschwunden ist und den Angehörige oder Freunde doch als vermisst gemeldet hatten?
In diesem Fall, Ellie, Fehlanzeige. Egal, welche Datenbank die Ermittler abfragen, nirgendwo gibt es einen Treffer. Weder in der Uckermark noch im restlichen Brandenburg, noch deutschlandweit oder europaweit gibt es einen Vermissten, zu dem diese Knochen passen könnten.
Der nächste Ermittlungsansatz ist deshalb also das Grundstück, auf dem der Tote in diesem Brunnen gefunden worden ist. Die zentralen Fragen, die die Kriminalisten hier haben: Wem gehört das Haus? Wer hat hier gelebt? Dazu Jens Höfer.
Der Eigentümer hatte bloß mal kurzzeitig drin gewohnt. Der hielt sich zwischenzeitlich im Ausland auf und hatte das Einfamilienhaus untervermietet über die Jahre. Wir hatten eine Meldehistorie von 11 Personen, die irgendwann mal in dem Haus gemeldet waren.
Diese 11 Personen werden jetzt von der Polizei überprüft, zunächst nur vom Schreibtisch aus am Computer. Die Ermittler wollen erstmal wissen, wo diese 11 Leute aktuell leben und gemeldet sind. Sie suchen nach sogenannten Anschlussadressen. Und die finden sie auch, allerdings nur bei 10 Leuten. Bei einem Mann lässt sich keine neue Adresse finden. Er ist laut Melderegister aber auch nicht verstorben. Ist er vielleicht der Tote aus dem Brunnen?
Genau, das fragen sich auch die Mordermittler. Die versuchen deshalb, mehr über diesen jungen Mann herauszufinden. Lars Konrad, den Namen haben wir für den Podcast geändert, wurde 1985 in Neubrandenburg geboren. Im Sommer 2008, da war er 23 Jahre alt, ist er in dieses Haus in der Uckermark gezogen. Laut den Akten ist das seine letzte Wohnanschrift. Jens Höfer erinnert sich noch an einen weiteren Anhaltspunkt, der nun für die Aufklärung besonders wichtig wird.
Wir haben festgestellt, dass der junge Mann bei der Bundeswehr beschäftigt gewesen ist bis 2008. Da gab es auch eine Krankenakte, wo wir ziemlich schnell an den Zahnstatus gelangt sind und auch an die DNA von dem jungen Mann.
Und das sind natürlich perfekte Voraussetzungen für eine Identifizierung. Die Ermittler gleichen diese Daten dann mit dem Gebiss und der Knochen-DNA des rätselhaften Toten aus dem Brunnen ab. Das dauert dann einige Zeit, bis das Ergebnis vorliegt. Aber das ist dann eindeutig. Der Tote aus dem Brunnen ist Lars Konrad.
Genau, es gab einfach keinen Zweifel mehr. Und in jeder Ermittlung folgt dann der schwerste Schritt. Nämlich die Angehörigen müssen benachrichtigt werden. Jens Höfer erinnert sich.
Das ist unsere Verpflichtung, den Eltern schnellstmöglich Bescheid zu geben, dass wir hier ihren Sohn gefunden haben und zum Tötungsdelikt ermitteln. Also das ist ein Punkt, den können wir auch in den Ermittlungen nicht nach hinten schieben und sagen, wir ermitteln erstmal, ohne dass die Eltern Bescheid wissen. Das gebietet die Fairness, dass wir sofort an die herangetreten sind. Und auch wenn wir jetzt noch nicht viel sagen konnten zu den Umständen, aber dass die zumindest informiert sind.
Für die Eltern ist diese Nachricht natürlich ein Schock. Ihr Sohn tot, das trifft sie völlig überraschend. Sie hatten Lars zwar seit 6 Jahren nicht mehr gesehen, aber sie gingen fest davon aus, dass es ihm gut geht. Er schrieb ja immer wieder Nachrichten und Postkarten. Das beruhigte sie. Sie hatten für sich offenbar akzeptiert, dass ihr Sohn sich lösen wollte und deshalb den persönlichen Kontakt zu ihnen abgebrochen hatte. Und natürlich hofften sie immer wieder auf ein Wiedersehen, doch sie dachten, je weniger Druck sie da aufbauen, desto eher könnte das klappen.
Dennoch haderten die Eltern mit der Entscheidung ihres Sohnes und zweifelten auch manchmal in diesen langen Jahren. Tatsächlich hatten sie zeitweise sogar darüber nachgedacht, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Denn dieser abrupte Abbruch aller Beziehungen kam ihnen dann doch irgendwie seltsam vor. Zumal dieser Abbruch im Juli 2009 sich in keiner Weise angekündigt hat. Jens Höfer dazu.
Also sie haben es auch nicht verstanden, warum der Sohn jetzt keinen Kontakt mehr haben wollte zu den Eltern. Es gab jetzt keine größeren Konflikte innerhalb der Familie und sprach auch gar nicht dem Typus von dem Opfer, den Kontakt so ohne weiteres, ohne Bescheid zu sagen, abzubrechen.
Dazu kam damals, dass Lars, der zu der Zeit 24 Jahre alt war, den Kontaktabbruch den Eltern nicht persönlich mitgeteilt hat. Er ließ das über einen Freund ausrichten. Lars wollte, so sagte der, ein neues Leben anfangen. Ein Leben, in dem seine Eltern keinen Platz mehr haben. Den Eltern hat das natürlich sehr wehgetan, vor allem, dass Lars ihnen das nicht persönlich gesagt hat. Und die Ermittler fragen sich jetzt logischerweise, war das alles eine Legende? War Lars zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben?
Die Ermittler gehen jetzt davon aus, dass die Eltern vermutlich absichtlich in die Irre geführt werden sollten, damit sie einfach keine unangenehmen Fragen oder sogar eine Vermisstenanzeige stellen. Für die Polizei deutet vieles darauf hin, dass der Mörder oder die Mörderin im sozialen Umfeld von Lars Konrad zu suchen ist. Welche Motivation gäbe es denn sonst, die Eltern mit einer Legende vom Neuanfang zu versorgen?
Und es hat ja offenbar auch funktioniert über Jahre hinweg und es hätte sicher auch weiter funktioniert, wären diese neuen Mieter in dem trockenen Sommer 2015 nicht auf die Idee gekommen, den Brunnen zu sanieren. Lass uns nochmal auf den Fund der Knochen zurückblicken. Die Ermittler können damals rekonstruieren, dass der Leichnam in eine Decke eingewickelt gewesen ist und das Opfer, also Lars Konrad, war fast nackt, so Ermittler Jens Höfer.
Wir konnten sagen, anhand textiler Feststellung, dass die Person, das Opfer, bloß noch mit einem Slip bekleidet war, als es da eingewickelt wurde. Und wir haben auch noch einen Reißverschluss und so Textilfragmente vom Kopfkissenbezug gefunden. Also die Annahme lag nahe, dass das Opfer sich im Schlafzimmer befunden hat, als die Tat passiert ist.
Auch das spricht ja dafür, dass Lars den Mörder oder die Mörderin gekannt haben muss. Denn es muss jemand gewesen sein, der zumindest Zugang zum Haus hatte oder vielleicht sogar ebenfalls dort gewohnt hat.
Ja, noch etwas spricht für diese These. Die Ermittler nennen es das Nachtatverhalten oder auch die Nachtatphase. Denn diese Phase muss recht lang gewesen sein. Noch einmal Jens Höfer.
Nach der Tat die Leiche entsprechend zu verpacken, in den Brunnen zu verbringen, ist sehr zeitintensiv. Ich gehe ein hohes Risiko ein, dass zufällig irgendjemand über den Weg kommt, der Nachbar was mitbekommt. Also ich brauche ein ziemlich hohes Sicherheitsgefühl bei dieser ganzen Verbringung in den Brunnen.
Und genau das hatten der oder die Täter offenbar, dieses Sicherheitsgefühl. Die Ermittler schlussfolgern daraus, so wie Lars Konrad, muss auch der Mörder oder die Mörderin auf dem Grundstück in Schönermark gewohnt haben.
Deshalb versuchen sie jetzt genau zu rekonstruieren, wer damals noch mit im Haus gelebt hat, im Sommer 2009, als Lars Konrad angeblich den Kontakt zu den Eltern abbrach. Und sie stoßen auf einen interessanten Fakt. Damals, im Jahr 2009, im Juli, haben die Mitbewohner von Lars das Haus anscheinend fluchtartig verlassen. Möbel, Kleidung, Geschirr, das alles ließen sie einfach stehen.
Lars Konrad lebte mit 4 anderen Personen auf diesem Grundstück in Schönermark. So ergeben es die polizeilichen Recherchen, auch beim Eigentümer des Hauses. Also eine Art Wohngemeinschaft. Außer Lars sind es 2 Frauen und 2 Männer. Und auf diese 4 konzentrieren sich jetzt die weiteren Ermittlungen.
Und das auch, wir haben es gerade gesagt, weil sie im Sommer 2009 das Haus in einem chaotischen Zustand zurückgelassen haben. Es wirkte nicht wie ein Auszug, es wirkte eher wie eine Flucht. Die Nachmieter haben das alles fotografiert, um den Zustand zu dokumentieren. Wer sich diese Folge jetzt auf YouTube anschaut, der kann das auch sehen, wie damals das Haus aussah.
Ganz genau, Sessel, Tische, alles, was in der Küche noch stand, Lampen, ganze Autoräder. Alles blieb im Haus zurück und die neuen Mieter mussten erstmal alles entrümpeln.
Und die Ermittler machen diese Bilder natürlich stutzig, denn das ist keineswegs nur Sperrmüll, den die Ex-Mieter da zurückgelassen haben. Es sind Möbel in recht gutem Zustand und Geräte, die absolut funktionstüchtig waren.
Tja, und selbst wenn diese Dinge einem nicht mehr gefallen, sie hätten ja verkauft werden können. Brauchten die früheren Mieter einfach das Geld nicht, fragen sich die Ermittler. Kaum jemand schreibt doch seine Habseligkeiten einfach so ab und kümmert sich dann einfach nicht mehr darum. Es sei denn,
Elli, es ist etwas Furchtbares passiert. Etwas, das dazu führt, dass keiner mehr etwas mit dem Ort zu tun haben möchte. Für die Mordkommission ist das eine Bestätigung ihres Anfangsverdachtes. Täter und Opfer haben vermutlich gemeinsam unter einem Dach gelebt.
Deshalb wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft in Neuruppin gegen alle vier Personen, also gegen die zwei Frauen und gegen die zwei Männer, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Davon erfahren die vier aber erstmal nichts. Nur in den Akten werden sie nun als Beschuldigte geführt. Jens Höver dazu.
Obwohl zu dem Zeitpunkt für uns nicht klar war, wer tatsächlich von diesen Personen an der Tat mitgewirkt hat, wer welchen Tatbeitrag gebracht hat, wer überhaupt Motiv gehabt hat. Das waren dann alles Aufgaben der späteren Ermittlungen.
Doch zurück zum Anfang der Ermittlungen. Klar ist bereits, die vier Verdächtigen und das Opfer Lars Konrad kommen ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt aus Neubrandenburg. Dort hatten sie sich auch kennengelernt, in einer Neubau-, also in einer Plattenbausiedlung.
An der Stelle ein kurzer Exkurs in die Geschichte. Neubrandenburg war in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges schwer zerstört worden. 80% der Altstadt lag in Trümmern. In der DDR ist Neubrandenburg dann als sozialistische Musterstadt wieder aufgebaut worden, mit einem hohen Anteil an Plattenbauten. Und hier sind Lars Konrad und seine Mitbewohner damals groß geworden, in eher kleinen Wohnungen mit wenig Privatsphäre.
Da kann man den Wunsch verstehen, einfach mehr Platz zu haben, also in einem Haus zu wohnen. Offenbar haben Lars und die vier anderen deshalb genau danach gesucht. Über ein Zeitungsinserat erfahren sie dann im Jahr 2008 von diesem Grundstück in der Uckermark. Und da die Miete erschwinglich ist und sie einfach von einem unabhängigen Leben auf dem Lande träumen, beschließen sie es einfach miteinander zu versuchen, mit dem Wohnen in einem Dorf, in einem eigenen Haus als WG.
Das Haus in Schönermark steht am Rand des Ortes, etwas abseits, direkt am Feld. Es ist sehr idyllisch dort, wenn die Sonne scheint, aber auch ziemlich einsam und abgelegen. In Schönermark selbst leben gut 400 Einwohner, zu denen aber haben die neu zugezogenen kaum Kontakt.
Im September 2008 hatten die fünf Freunde das Haus übernommen. 9 Monate später ist Lars Konrad tot. Wer von seinen vier Mitbewohnern hat ihn ermordet? Oder war es eine Gemeinschaftstat? Das Schwierige an diesen Ermittlungen, Jens Höver sagte es ja bereits, seit dem Mord sind mehr als 6 Jahre vergangen. Und ein genauer Tatzeitpunkt lässt sich da ohne weiteres nicht mehr bestimmen.
Und deshalb hat es jetzt wenig Sinn, bei allen vier die Alibis abzufragen. Außerdem könnten sich alle Verdächtigen absprechen und sich gegenseitig decken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass einer zu Lasten des anderen aussagt, ist ziemlich gering. Und natürlich könnten sie auch behaupten, das ist jetzt so lange her, da haben wir keine Erinnerung mehr dran. Keine einfache Situation für die Mordermittler.
Also man hat den berühmten Überraschungseffekt nicht. Wenn man irgendwo klingelt und sagt, sie sind beschuldigt wegen eines Versuchs oder wegen eines Tötungsdeliktes, man musste davon ausgehen, dass die auch emotional über die Jahre so gefestigt sind, dass es ja Absprachen gegeben hat, wenn mehrere beteiligt gewesen sind an der Tat.
Die Ermittler beschließen deshalb, verdeckt vorzugehen. Sie hoffen einfach, dass niemand von den Verdächtigen etwas über diesen Knochenfund in Schönermark mitbekommen hat und somit deshalb auch keiner weiß, dass das Opfer Lars Konrad gefunden worden ist.
Ja, und tatsächlich gab es zu diesem Knochenfund nur eine kurze Meldung bei uns im RBB und einen kleinen Artikel in einer Regionalzeitung. Das heißt, es besteht weiterhin die Chance, dass die Verdächtigen zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen noch ahnungslos sind. Und das möchte die Mordkommission gern noch eine Weile beibehalten.
Das war unser Ansatz gewesen, dass wir relativ früh in den Ermittlungen alles runtergefahren haben, sodass man in der Öffentlichkeit nichts mehr mitbekommen hat von den Ermittlungen. Also wir haben keine Medienarbeit mehr betrieben. Wir haben auch in dem Ort nicht mehr offen ermittelt. Wir haben erstmal nur Informationen erhoben, wo es keine Rückkopplungseffekte gab zu unseren Beschuldigten, also dass die nicht mitbekommen haben, dass wir ermitteln und Informationen über die erheben.
Diskret beschaffen sich die Ermittler also Informationen über diese vier Beschuldigten. Dabei helfen unter anderem auch Gespräche mit Verwandten des Opfers, Bankinformationen und Geschäftsakten.
Und einer der vier nun Beschuldigten rückt bei den Recherchen immer mehr ins Zentrum der Ermittlungen. Jörg Stellmach, auch seinen Namen haben wir für den Podcast geändert. Jörg ist 2 Jahre älter als das Opfer und war der Lebenspartner von Lars. Gemeinsam betrieb das Paar einen Sonderpostenmarkt in Neubrandenburg.
Eingetragener Geschäftsführer war aber nur das spätere Opfer, also Lars Konrad. Denn der war im Gegensatz zu seinem Partner kreditwürdig. Sowohl geschäftlich als auch privat hatte das Paar aber offensichtlich schwere Konflikte und Auseinandersetzungen, so berichten es zumindest Zeugen. Endete der letzte Streit zwischen den beiden also möglicherweise tödlich?
Das fragen sich jetzt auch die Ermittler der Mordkommission, aber sie schließen auch die anderen Mitbewohner in der WG als Täter bzw. Täterinnen nicht aus. Doch wie lässt sich der Mord jetzt nachweisen? Denn im Geständnis können sie vermutlich nicht rechnen. Und so entsteht die Idee, jetzt eine Falle zu stellen.
Am 11. Juni 2015 wurde das Skelett im Brunnen gefunden. Bis zum Januar 2016 ermittelt die Mordkommission verdeckt. Das sind 7 Monate. Was passiert in dieser Zeit, außer diesen bereits erwähnten polizeilichen Recherchen?
Die Ermittler entscheiden sich für eine TKÜ, also eine Telekommunikationsüberwachung. Das heißt, jetzt werden die Telefone der Beschuldigten abgehört, in der Hoffnung, dass da in den privaten Gesprächen irgendetwas diskutiert wird, was die Ermittlungen voranbringen könnte.
Uns spielte so ein bisschen in die Karten, dass die alle nicht mobil waren. Also nicht wirklich. Keiner hatte ein Auto, nicht jeder hatte eine Fahrerlaubnis. Und jeder wohnt am anderen Ort. So, dass wir sagen, also wenn einer irgendeine Information bekommt, ist eigentlich das Erste, zum Telefon zu greifen und die anderen zu verständigen oder sich auszutauschen.
Diese Gespräche, die Jens Höver und seine Kollegen da zu hören bekommen, die sind leider Gottes belanglos und bringen die Aufklärung an dem Mord keinen Schritt weiter. Aber eines wird klar. Die vier Beschuldigten haben tatsächlich nichts mitbekommen. Also nichts davon, dass die Leiche von Lars Konrad in Schönermark gefunden worden war.
Ja, und noch ein anderer Punkt ist für die Mordkommission aufschlussreich. Denn die Ermittler bekommen ein Bild davon, wie die vier Beschuldigten zueinander stehen, wie der Umgang miteinander ist und wer da wen dominiert.
Und dabei kommt nämlich heraus, dass Jörg Stellmach, also der damalige Lebens- und Geschäftspartner des Opfers, eindeutig das Sagen hat. Der inzwischen 32-Jährige tritt in diesen abgehörten Telefonaten auffallend autoritär und bestimmend auf. Und ein ganz wichtiger Punkt, er war es auch, der den Eltern des Opfers mitgeteilt hat, dass Lars angeblich ganz neu anfangen möchte und keinen Kontakt zu Mutter oder Vater haben will.
All das macht ihn natürlich besonders verdächtig, aber noch hat man nichts gegen ihn in der Hand, nichts wirklich Belastendes. Und vielleicht ist er ja doch unschuldig oder es gab einen Komplizen. Man müsste also irgendwie es hinbekommen, dass die vier sich am Telefon über die Tat austauschen.
Das heißt, jetzt müssen sie doch von diesem Knochenfund erfahren. Deshalb gehen die Ermittler nun ganz gezielt in die Öffentlichkeit. Jens Höver schildert, was er und sein Team sich damals ausgedacht hatten.
Vielleicht ist es ja günstig, wenn wir uns einen rauspicken, das so rantransportieren an ihn über die Medien, dass er davon mitkriegt und dann einfach mal gucken, ob er die anderen verständigt und was er drüber sagt.
Ja, ein Rauspicken, ne? Ist nett formuliert.
Ja.
Man entscheidet sich für den jüngeren Bruder von Jörg Stellmach, dem inzwischen Hauptverdächtigen. Auch dieser Bruder war damals in der WG und ist damit ein Beschuldigter. Von Schönermark aus ist er damals zurück nach Neubrandenburg gezogen. Deshalb wird der Fahndungsaufruf gezielt dort in einer Regionalzeitung veröffentlicht, im Nordkurier.
Doch leider gibt es keine Reaktion. Offenbar gehört der Bruder einfach nicht zu den Lesern dieser Tageszeitung. Das heißt, die Information erreicht ihn einfach nicht. Die Ermittler müssen also einen anderen Weg finden. Diesmal soll aber bitte schön nichts dem Zufall überlassen werden. Und das ist die neue Idee der Ermittler.
Wir machen so eine Art Plakataktion, kleben in den Hauseingängen so ein Fahndungsplakat, also so Hinweisaufruf an die Bevölkerung und beschränken das aber lokal, also so, dass für unsere Zielperson nicht erkennbar ist, dass nur für ihn vorgesehen ist, sondern dass er den Eindruck hat, wir machen das in ganz Neubrandenburg.
Das ist also der Plan damals, der dann auch so umgesetzt wird. Zunächst wird die Zielperson für diesen Plan, also der Bruder von Jörg Stellmach, genau beobachtet. Es geht darum, einen passenden Augenblick zu finden, in dem die Plakate angebracht werden. Man will jetzt sicher sein, dass er sie auch entdeckt und wirklich liest.
Und dieser Moment ist dann da, als der Bruder das Haus verlässt, um einkaufen zu gehen. Die Ermittler werden dann sofort aktiv. Sie nutzen diese kurze Zeit der Abwesenheit, um die Gegend rund um den Hauseingang des Mannes zu plakatieren.
Und selbst im Hausflur wird ein Fahndungsplakat platziert, auf dem in großen Buchstaben steht, die Polizei bittet um Mithilfe, darunter ein Foto des Opfers und die Frage, wer kann Hinweise geben?
Tja, und dann kommt der Mann vom Einkaufen zurück und er sieht tatsächlich das Plakat mit dem Bild seines ehemaligen Mitbewohners. Vermutlich ist er geschockt, denn vom Leichenfund wusste er bis zu diesem Zeitpunkt ja noch nichts.
Und die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie reagiert der Mann auf das Plakat? Die Ermittler hoffen sehr, dass ihr Plan diesmal aufgeht.
Das hat dann funktioniert. Also der hat als allererstes, als er in der Wohnung war, den Hörer in die Hand genommen. Und seitdem hatten wir Telefonate, also zwischen 30 und 90 Minuten, wo dann auch alle vier beteiligt waren mit einmal, also dass man sich untereinander ausgetauscht hat, sich unterhalten hat über den Sachverhalt.
Ja, und für die Polizei sind diese Gespräche natürlich ein Ermittlungsschatz. Diese Informationen, diese Hintergründe, die sind ausschlaggebend für die weitere Aufklärung des Verbrechens.
Klar, es gibt am Telefon jetzt zwar kein Geständnis, so nach dem Motto, ich war's, aber die Ermittler können quasi live miterleben, wie Jörg Stellmach, der Hauptverdächtige und Lebenspartner des Opfers, versucht, die anderen zu manipulieren. Er erzählt eine Geschichte nach der anderen, die alle offenbar nur ein Ziel haben, nämlich von sich selbst als möglichem Täter abzulenken.
Denn auch das zeigen diese Telefonate. Die anderen drei Beschuldigten, darunter ja auch der Bruder von Jörg Stellmach, die alle haben von der Leiche im Brunnen offenbar nichts gewusst. Sie waren immer davon überzeugt, dass sich ihr ehemaliger Mitbewohner, der Lars, einfach abgesetzt hat. So wie es Jörg Stellmach nicht nur dessen Eltern erzählt hat, sondern auch eben ihn.
Und jetzt am Telefon werden für die Ermittler auch weitere Details klar. Die haben ja vorhin erzählt, dass die Bewohner damals das Haus offenbar fluchtartig verlassen hatten. Alles sah so aus, als hätten sie sämtliche Einrichtungsgegenstände einfach stehen und liegen gelassen und wären verschwunden. Jetzt erfahren die Ermittler, ganz so war es dann doch nicht. Denn nicht alle WG-Bewohner sind gleichzeitig ausgezogen.
Denn Jörg Stellmach und sein Lebenspartner, der Lars Konrad, blieben nämlich weiter allein in diesem Haus in Schönermark wohnen, während die anderen drei das Haus und die Uckermark längst verlassen hatten.
Das heißt also, und das ist jetzt die wichtige Erkenntnis, zum wahrscheinlichen Tatzeitpunkt im Sommer, im Juli 2009, war Jörg Stellmach allein mit dem späteren Opfer Lars Konrad im Haus. Und kurz darauf wird klar, Jörg Stellmach hatte sogar ein Motiv, um den Freund und Geschäftspartner umzubringen.
Mit all diesen Informationen in der Hinterhand werden die vier nach wie vor Beschuldigten nun auch offiziell vernommen. Ihre Aussagen bestätigen dann, was die Ermittler in diesen Telefonaten gehört hatten. Bis auf Jörg Stellmach können alle sogar mit Daten belegen, dass sie nicht mehr in diesem Haus in Schönermark gelebt haben, als Lars Konrad getötet wurde.
Das heißt, jetzt konzentriert sich alles auf Jörg Stellmach als Verdächtigen. Für eine Festnahme oder gar einen Haftbefehl aber reichen die Beweise nicht. Deshalb wird weiter intensiv ermittelt, und zwar in beide Richtungen. Es werden Indizien gesucht, die ihn belasten, aber auch welche, die ihn vielleicht entlasten könnten.
Und in dieser Situation kommt ein Anruf. Eine Zeugin meldet sich und dieser Anruf wird eine ganz besondere Bedeutung haben. Die Frau ist nämlich eine Cousine von Lars Konrad, also dem Opfer. Und sie meldet sich, weil sie den ersten Fahndungsaufruf gelesen hat, der ja in der Zeitung Nordkurier veröffentlicht worden war.
Und sie erzählt jetzt der Mordkommission, dass sie mit Lars Konrad ein paar Mal telefoniert hat. Und zwar kurz vor seinem Tod. Die beiden waren offenbar sehr eng miteinander, Cousin und Cousine. Und in diesen Telefonaten ging es häufig darum, dass Lars in seiner Beziehung mit Jörg nicht mehr glücklich war.
Letztendlich war das so in den letzten Wochen und Monaten die Vertrauensperson von unserem Opfer, also die ja geschildert hat, dass er ernsthaft da mit dem Gedanken spielt, in Schönermark auszuziehen. Er sieht die Beziehung für beendet an und weiß halt bloß noch nicht, wie er das dem Beschuldigten beibringen soll, weil er natürlich auch weiß, wie der reagieren würde auf solche Situationen. Also es ist, ja, hatte da so ein bisschen Rat bei ihr gesucht.
Lars Konrad möchte sich also trennen. Doch er hat offenbar Angst, es seinem Lebens- und Geschäftspartner beizubringen. Der kennt nämlich die Wutausbrüche, den Jähzorn seines Partners. Möglicherweise will er deshalb einfach nur einen günstigen Moment abpassen oder ihn einfach vor vollendete Tatsachen stellen.
Und dann hat Lars Konrad vor seinem Tod offenbar auch noch einen anderen Mann kennengelernt. Auch das erfahren die Ermittler jetzt, einen Mann aus Cottbus. Und offenbar möchte Lars mit diesem Mann eine neue Beziehung eingehen.
Also tatsächlich ein Neubeginn. Die entscheidenden Weichen dafür hat Lars, wie es aussieht, auch schon gestellt. Er hat nämlich zu dieser Zeit in Cottbus bereits nach einer Wohnung gesucht.
Ja, das finden die Ermittler heraus, als sie einen alten Computer untersuchen. Lars Konrad hatte ja gemeinsam mit seinem Lebenspartner einen Sonderpostenmarkt, einen Schnäppchenmarkt in Neubrandenburg betrieben. Als der Markt dann später dicht machen musste, wurde der Bürocomputer einer Mitarbeiterin überlassen. Die hat das Gerät aber nie genutzt und in den Keller gestellt. Und von dort kam er dann zu den IT-Spezialisten der Polizei.
Also das kann man ja wohl mal als Glücksfall bezeichnen. Ein Rechner, der zum Zeitpunkt der Ermittlung noch nicht verschrottet oder entsorgt worden war. Er sollte sich als richtige Fundgrube für die Kriminalisten erweisen und war dann auch später in der Gerichtsverhandlung eine wichtige Datenquelle.
Und all diese Daten belasten vor allem einen, den Hauptverdächtigen Jörg Stellmach. Da gibt es zum Beispiel eine Generalvollmacht, angeblich ausgestellt von Lars Konrad, dem Opfer, zugunsten von Jörg Stellmach. Mit der Vollmacht konnte der den Markt in Neubrandenburg ganz allein weiterführen, das heißt ohne den eigentlichen Geschäftsführer Lars Konrad.
Tja, diese Generalvollmacht hatte aber einen Haken. Die Unterschrift von Lars Konrad ist gefälscht. Vermutlich war zu diesem Zeitpunkt Lars Konrad längst tot, umgebracht und lag am Grund des Brunnens in Schönermark. Und damit nicht genug, Jörg Stellmach hat auch weiter fleißig gefälscht.
Vor allem was die Eltern des Opfers betrifft. Er will ihnen angeblich helfen, er will sie unterstützen, jetzt wo der Sohn sich von ihnen abgewendet hat.
Zum Zeitpunkt, als wir eigentlich davon ausgehen mussten, dass unser Opfer nicht mehr im Leben ist, hat unser Beschuldigter eigentlich nahtlos den Sonderpostenmarkt weitergeführt und hat dann mehrere Monate später sogar noch die Mutter von unserem Opfer eingestellt als Arbeitnehmerin. Diesen Arbeitsvertrag hatten wir dann auch gefunden auf diesem Computer.
Das klingt jetzt wirklich skurril.
Es ist völlig schräg, wirklich schräg.
Wir sortieren das nochmal ein bisschen. Seit dem Sommer 2009 ist Lars Konrad verschwunden. Wir wissen jetzt, er war tot, aber sein Lebens- und Geschäftspartner Jörg Stellmach führt diesen Sonderpostenmarkt weiter, als wäre er noch am Leben und kümmert sich nahezu liebevoll um die Eltern des Verschwundenen. Er fühlt sich angeblich verantwortlich und stellt sogar die Mutter von Lars als Mitarbeiterin ein. Sie bekommt einen Arbeitsvertrag und auf diesem Arbeitsvertrag steht die Unterschrift ihres Sohnes, also des eigentlichen Geschäftsführers.
Auch diese Unterschrift ist offensichtlich gefälscht. Die Mutter von Lars Konrad erkennt das auch, wie sie später dann der Polizei erzählen wird. Als sie Jörg Stellmach darauf anspricht, soll der nur abgewiegelt haben. Er meinte, er hätte selbst kaum Kontakt zum früheren Lebenspartner, um die Einstellung der Mutter schnell und unbürokratisch zu regeln, habe er einfach mal den Namen von Lars benutzt und unterschrieben.
Jetzt werden sich alle natürlich fragen, warum hat diese gefälschte Unterschrift die Eltern nicht stutzig gemacht? Das bleibt so ein bisschen der blinde Fleck in diesem Fall. Warum haben die Eltern diese ganzen Lügengeschichten und Legenden, die der Freund ihres Sohnes verbreitet hat, offenbar geglaubt? Zumindest so sehr, dass sie nicht zur Polizei gingen. Ich vermute, das hat mit dieser manipulativen Kraft von Jörg Stellmach zu tun.
Er hat auf alle Fälle den Eltern den Eindruck vermitteln können, dass eine Kontaktaufnahme mit ihrem Sohn nur über ihn möglich sei. Und deshalb wollten sie es sich einfach nicht mit ihm verderben und gingen ihren Zweifeln nicht nach. Vielleicht hat da aber auch Angst eine Rolle gespielt.
Vielleicht. Ihrem Sohn ging es ja mit Jörg Stellmach ebenso. Er litt offenbar unter den Wutausbrüchen seines Partners und hatte deshalb Angst vor einer Trennung, obwohl die Entscheidung für einen anderen Partner längst gefallen war. Auch die Ermittler glauben, es war schwer, sich diesem Mann entgegenzustellen.
Immer sehr dominant in allen Lebensbereichen, also wollte immer quasi der Bestimmer sein und die anderen sollten alle das machen, was er will.
Und dieser Bestimmer muss sich nun offenbar damit abfinden, dass sein Lebenspartner sich einfach so von ihm trennen will. Damit hätte Jörg Stellmach alles verloren. Nicht nur seine Beziehung, sondern auch das Geschäft, den Sonderpostenmarkt. Außerdem das Auto, einen neuen Audi A6, der ebenfalls auf seinen Freund angemeldet war. Und nicht zuletzt hätte er wohl auch die Miete für das Haus in der Uckermark nicht mehr aufbringen können.
Und all das hätte für Jörg Stellmach einen massiven Verlust bedeutet, auch einen gesellschaftlichen Gesichtsverlust. Den Ermittlern offenbart sich hier nach und nach ein ganzes Bündel an Motiven.
Und sie entdecken weitere Indizien, die Jörg Stellmach belasten.
Genau, er soll zum Beispiel nach dem Verschwinden von Lars Konrad die EC-Karte seines Freundes benutzt haben und auch dessen Handy, um sich damit als Lars auszugeben.
Denn als der echte Lars längst tot war, erhält dieser neue Freund in Cottbus eine Nachricht, und zwar vom Handy des Opfers versandt. Darin wird er aufgefordert, Geld zurückzugeben. Außerdem beleidigt ihn der vermeintliche Lars Konrad.
Und klar, dieser neue Freund in Cottbus, der versteht die Welt nicht mehr. Das hatte alles so hoffnungsvoll begonnen mit Lars. Plötzlich bricht der den Kontakt ab und jetzt auf einmal diese beleidigenden Nachrichten. Später sagt er aus, dass er damals sogar eine Anzeige erstattet hat, aber die Polizei in Cottbus hat das offenbar nicht ernst genommen.
Ja, erst jetzt, durch die Ermittlungen der Mordkommission, erfährt dieser Mann aus Cottbus, dass nicht Lars diese Nachrichten verfasst hat, sondern dass sein neuer Freund, seine neue Liebe, der eigentlich ein Leben mit ihm wollte, zu diesem Zeitpunkt schon lange tot war.
Ja, doch hier kann man nur sagen, ähnlich wie bei den Eltern, was für eine Tragik. Und der Mann, der dafür verantwortlich ist, tut weiter so, als hätte er damit nichts zu tun. Doch die Ermittler der Mordkommission finden immer mehr Indizien, die Jörg Stellmach belasten. Auch die Finanzspezialisten werden fündig, und zwar auf dem Geschäftskonto des Sonderpostenmarktes.
Das war ebenfalls auf Lars Konrad angemeldet, also auf den Geschäftsführer. Die Finanzexperten des LKA Brandenburg analysieren dann das Bezahlverhalten. Und dabei entdecken sie eine seltsame Veränderung bei diesen Zahlungsvorgängen. Es gibt nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt einen ganz auffälligen Bruch.
Ja, denn alle Überweisungen von diesem Konto wurden normalerweise online vorgenommen. Das lief damals mit sogenannten TAN-Nummern, die jeder Online-Banking-Kunde auf einer Liste hatte. Für jede Überweisung musste eine dieser TAN-Nummern verwendet werden, um dann die Transaktion zu bestätigen.
Bis zum 3. Juli 2009 lief das alles online. An diesem Tag wurde die letzte Online-Überweisung von diesem Geschäftskonto vorgenommen. Dann ist ein paar Tage Ruhe. Und erst am 15. Juli 2009 gibt es eine neue Überweisung. Die ist aber nicht mehr online gemacht worden, sondern an einem Schalter in einer Filiale.
Und auch danach lief nichts mehr online, sondern nur noch über Aufträge, die ganz klassisch am Schalter einer Bankfiliale ausgelöst wurden. Und was heißt das jetzt? Ganz einfach, wer auch immer nach dem 15. Juli 2009 die Überweisungen vornahm, der besaß keine Liste mit TAN-Nummern.
Die Ermittler folgern daraus, bis zum 3. Juli 2009 hat noch der Geschäftsführer selbst, also Lars Konrad, alle Überweisungen gemacht. Ab 15. Juli 2009 muss es jemand anderes gewesen sein.
Und das, Elli, das kann nur bedeuten, irgendwann zwischen dem 3. und 15. Juli muss Lars Konrad getötet worden sein. In diesem Zeitraum aber lebten auf dem Grundstück in Schönermark nur noch zwei Menschen. Lars und sein Lebensgefährte Jörg Stellmach. Für die Staatsanwaltschaft genügt das jetzt. Sie beantragt einen Haftbefehl.
Jörg Stellmach lebt zu diesem Zeitpunkt in Dresden. Dort wird er Anfang 2017 festgenommen und dann nach Brandenburg gebracht in die Untersuchungshaft. 7,5 Jahre sind vergangen, seitdem Lars Konrad getötet und seine Leiche in den Brunnenschacht geworfen wurde.
Am 10. Mai 2017 beginnt vor einer Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neuruppin der Prozess gegen den mittlerweile 34 Jahre alten Jörg Stellmach. Angeklagt wegen Mordes aus Habgier und sonstigen niederen Beweggründen.
Ihm wird im Gerichtssaal vorgeworfen, Lars Konrad erschlagen zu haben. Dann, so die Staatsanwaltschaft, habe er die Leiche in eine Decke gewickelt und in diesen 6 Meter tiefen Brunnen auf dem Grundstück in Schönermark geworfen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Dr. Andreas Pelzer, begründet die Anklage zum Prozessauftakt.
Als belastender Umstand ist insbesondere angesehen worden, dass der Angeklagte nach dem Tod die Geschäfte fortgeführt hat, alleine das Fahrzeug auch, was ihm nicht gehörte, weiter genutzt hat, die ganzen wirtschaftlichen Vorteile aus dem Geschäft auch herausgezogen hat, immer unter Täuschungen auch, Nutzungen der Identitätspapiere des Opfers.
Die Eltern von Lars Konrad sind im Prozess Nebenkläger. Sie werden vor Gericht durch ihren Anwalt vertreten und nehmen selbst nicht an der Hauptverhandlung teil. Dazu sind sie psychisch nicht in der Lage, erklärt ihr Anwalt gleich zu Beginn des Verfahrens.
Ja, sie wollen einfach nicht über Monate diesen Mann gegenüber sitzen, der ihren Sohn getötet haben soll und der sie darüber hinaus manipuliert, benutzt und betrogen hatte.
Und der es immer wieder auch geschafft hat, sich von einer Vermisstenanzeige abzuhalten. Ich kann mir vorstellen, dass die Eltern sich im Nachhinein unglaubliche Vorwürfe gemacht haben. Ihr Anwalt hat im Verfahren nochmal betont, dass die regelmäßige Post ihres Sohnes sie immer hat hoffen lassen, dass doch noch alles gut wird.
Diese Ansichtskarten, die ja zum Beispiel aus Südeuropa kamen, auf denen der Sohn schreibt, dass es ihm gut geht und er seine Eltern bittet, sich keine Sorgen zu machen. Solche Zeilen, die beruhigen sie natürlich und lassen die Zweifel, die da vorhanden waren, verblassen.
Was für eine perfide Masche auch.
Ne? Schon.
Wer all diese Postkarten und auch die elektronischen Nachrichten im Namen von Lars verfasst hat, kann vor Gericht nicht zweifelsfrei geklärt werden. Wir alle haben natürlich eine ganz klare Vermutung, aber die kann eben nicht bewiesen werden. Eindeutig dagegen ist, wer den Eltern erzählt hat, dass ihr Sohn nichts mehr mit ihnen zu tun haben möchte. Und das ist natürlich der Angeklagte Jörg Stellmach.
Genau, und der sitzt jetzt zwischen seinen beiden Anwälten auf der Anklagebank und folgt dieser Verhandlung, als wenn es ein Theaterstück wäre. Er selbst sagt kein Wort. Seine Verteidiger behaupten, ein anderer sei der Mörder, und zwar ein mehrfach vorbestrafter Gewalttäter, der ebenfalls Kontakt zur WG in Schönermark gehabt hätte. Ihr Mandant Jörg Stellmach, der sei unschuldig.
Das Pikante an der Geschichte ist, der von der Verteidigung als Mörder präsentierte Mann war zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung bereits verstorben, und zwar im Gefängnis. Dort aber hatte er sich angeblich vor dem Tod noch einem Mitgefangenen anvertraut und dabei offenbar auch Täterwissen preisgegeben.
Ja, für die Kriminalisten ist diese Geschichte nicht neu. Sie haben sie vom Angeklagten, also von Jörg Stellmach, schon gehört, und zwar bei der Telefonüberwachung. Da hat er nämlich versucht, seinen ehemaligen Mitbewohnern einzureden, wer aus seiner Sicht diesen Mord begangen haben könnte.
Vor Gericht kommt Jörg Stellmach damit nicht durch. Der Zeuge, dem der Mord angeblich im Gefängnis gestanden wurde, zieht seine Aussage zurück. Diese Tatversion ist damit vom Tisch, doch es mangelt weiter an eindeutigen Beweisen, die für Jörg Stellmach als Täter sprechen. Keine einfache Situation für das Gericht. Nochmal Mordermittler Jens Höfer.
Man muss auch berücksichtigen, dass wir keine objektiven Spuren haben, also im herkömmlichen Sinne. Also wir hatten keine DNA-Spuren, keine daktyloskopischen Spuren, die unseren Täter überführt haben. Also wir hatten es mit einer Vielzahl von Indizien zu tun.
Die spannende Frage ist jetzt, reichen diese Indizien, um Jörg Stellmach die Tat zweifelsfrei nachzuweisen und ihn dann rechtskräftig zu verurteilen? Am 20. Dezember 2017, kurz vor Weihnachten, wird im Landgericht Neuruppin die Entscheidung des Gerichtes verkündet. Der Angeklagte wird schuldig gesprochen. Das Urteil, eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 6 Monaten wegen Totschlags.
Und in der Urteilsbegründung heißt es dann, der 34-Jährige habe mitbekommen, dass sich sein Partner trennen möchte. In einer Auseinandersetzung bekam das damals 24 Jahre alte Opfer dann einen heftigen Schlag ins Gesicht.
Und dieser Schlag war tödlich. Das Gericht zitiert den Rechtsmediziner, es könnte ein Schlag mit einem Baseballschläger oder es könnten auch 2 Schläge mit einer Eisenstange gewesen sein.
Tja, und jetzt werden viele sagen, wie nur 7 Jahre und 6 Monate für so ein Verbrechen? Ja, Jörg Stellmach ist nur wegen Totschlags dann verurteilt worden. Vom anfangs erhobenen Mordversuch ist auch die Staatsanwaltschaft bereits in ihren Plädoyers abgerückt.
Der Grund, die Beweislage. Es gibt keine Zeugen für die Tat, auch die genauen Umstände sind unklar und der Angeklagte, er schweigt. Dass er überhaupt verurteilt werden kann, liegt an seinem auffälligen Verhalten nach der Tat, so die Gerichtssprecherin nach der Urteilsverkündung.
Mit dem Verschwinden des Mannes hat er zeitgleich begonnen, sich dessen Kontokarten anzueignen, Geldabhebungen von den Konten vorzunehmen. Er hat sich auch den Personalausweis des Mannes verschafft und außerdem mit einer gefälschten Generalvollmacht dessen Geschäftsbetrieb übernommen.
Besonders schwer wiegt für die Schwurgerichtskammer dann auch, dass der 34-Jährige über das Handy des Opfers und auch über sein eigenes Nachrichten an den neuen Freund von Lars Konrad sandte, an den Mahnenkottbus und Geld zurückforderte.
Also hier gelang es nachzuweisen, dass Jörg Stellmach diese Nachrichten selbst verfasst und verschickt hat. Und für den Richter ist klar, Zitat, das konnte nur jemand schreiben, der genau wusste, dass das Opfer tot ist. Jörg Stellmach nimmt das Urteil im Gerichtssaal ohne sichtbare Regung auf.
8,5 Jahre sind vergangen seit dem Tod von Lars Konrad. Es ist auch dieser langen Zeit geschuldet, dass es nicht zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen konnte. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft wertet den Ausgang damals dennoch als Erfolg.
Allerdings denke ich, muss man schon sagen, dass es nicht leicht ist und nicht selbstverständlich ist, ein Tötungsdelikt, das auch so lange zurückliegt, noch einer Verurteilung zuzuführen. Von daher können wir mit dem Ausgang natürlich hier heute zufrieden sein.
Auch der Bundesgerichtshof hat das Urteil später bestätigt. Für Jens Höver ist es bis heute ein besonderer Fall, vor allem wegen der langen und intensiven Ermittlungsarbeit. Zum Strafmaß möchte sich der Mordermittler nicht äußern.
Das ist eine Frage, die müsste man an die Hinterbliebenen richten, ob die mit der Strafe leben können oder nicht.
Wie die Eltern des Opfers dieses Urteil aufgenommen haben, ist nicht bekannt. Jörg Stellmach hat seine Strafe inzwischen verbüßt. An der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen geht's hier weiter mit einer neuen Folge.
Dann sprechen wir über ein Verbrecherpaar, das unter dem Spitznamen die Störche bekannt geworden ist. Hört sich ganz harmlos an, in Wirklichkeit aber geht es hier um 2 der grausamsten Sexualverbrecher in Berlin und Brandenburg. Selbst hinter Gittern schafften sie es, ein Regiment des Schreckens aufzubauen. Ihr Einfluss reichte auch über die Gefängnismauern hinaus und führte zum Rücktritt eines brandenburgischen Justizministers.
An dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp. Und der geht auf besondere Weise auf Spurensuche durch den Osten. Und zwar nicht mit Verbrechensfällen aus der Vergangenheit, sondern mit ganz aktuellen Ereignissen.
Die neue Staffel des Podcasts Springerstiefel beschäftigt sich nämlich mit der Frage, warum werden viele Jugendliche wieder rechtsextrem? Warum grölen sie in Diskos volksverhetzende Parolen oder zeigen in der Schule den Hitlergruß?
Und warum erinnert vieles davon an die Baseballschlägerjahre der 90er?
In Staffel 2 von Springerstiefel wollen Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba diese Fragen beantworten und gehen dafür auf Reportagereise durch den Osten.
Springerstiefel finden Sie in der ARD-Audiothek. Der passende Link steht in den Shownotes und überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Genauso wie alle Folgen von Im Visier. Außerdem gibt es uns auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Danke, dass Sie dabei waren. Und wie immer am Schluss ein Hinweis, der uns wichtig ist. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Manuskript Katrin Specht. Redaktion Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.